Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Ich freue mich sehr, dass ich dich wiedersehe, Martina. Letzte Folge war ich ja noch in Limmerer und da haben wir eine Folge gemacht zu Bauforschung im archäologischen Kontext und da habe ich ein Gespräch gehabt mit meiner Kollegin Julia Vogel und wir haben uns darüber unterhalten, was ihre Arbeit eigentlich so in Limmerer ist und wie sie dazu gekommen ist und was man so als Bauforscherin macht. Und mittlerweile bin ich aber wieder in Wien, sitze wieder Martina gegenüber und freue mich sehr, dass wir auch heute ein bisschen über Limmerer sprechen.
Du bist ja schon seit 2023 dort restauratorisch tätig und deshalb freut es mich, dass wir die heutige Folge Limmerer komplett widmen können. Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen versucht, schlau zu machen über die antike Stadt, habe eine Google-Recherche betrieben mit den Wikipedia-Artikel und Texte auf der Seite des ÖAI durchgelesen und bin beim Durchstöbern der Bilder, habe ich da Verschiedenes gesehen bei dieser archäologischen Ausgrabung. Nekropolen, Theater, Kirchen.
Also ich bin archäologisch gesehen nicht so bewandert, was diese Stadt betrifft, aber ich kann ein paar Eckdaten sagen. Also prinzipiell befindet sich Limmerer im lykischen Raum der Türkei, das ist im Süden, so 2 Autostunden von Antalya entfernt, nahe des Meers. War aber nie am Meer gelegen, anders als Ephesus. Das war eine Hafenstadt und ist ja dann verlandet. Aber Limmerer war immer im Meer im Landesinneren, umgeben auch von Karstgebirge. Das ist in weiterer Folge ganz wichtig. Die Archäologen haben verschiedene Bezeichnungen für diese Städte, also oder Teile dieser Städte besser gesagt. Es gibt die Weststadt und die Oststadt, die durch die Stadtmauer, die noch erhalten ist, getrennt ist. Gibt es eben ein Theater, das ist ein bisschen außerhalb und die Nekropole. Derzeit wird in der Weststadt geforscht und Schwerpunkte der Forschung sind Fragen, ob Limmerer ein wichtiges Handwerkszentrum war. Es gibt gewisse Indizien dafür. Und da, wo wir arbeiten, eben außerhalb oder direkt angrenzend an der Stadtmauer in der Oststadt, gibt es eben die Reste dieser frühchristlichen Kirche. Die wird auf die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert und ist eigentlich ein bisschen kurios. Also auch die Archäologen sind da sich ein bisschen uneinig oder die hat schon noch ein paar ungelöste Fragen, weil sie so ein bisschen eingezwickelt ist zwischen andere Gebäude zu dieser Zeit. Also so irgendwie, es stand nicht zuerst die Kirche da, sondern es wirkt einfach so, dass sie halt dann im Nachhinein sowas nicht passend ist, wird passend gemacht. Deswegen hat sie auch ein paar schiefe Winkel und ist ein bisschen untypisch, aber hat doch eine ganz reiche Ausstattung mal gehabt und ist aber archäologisch gesehen jetzt einmal fertig behandelt und deswegen sind wir jetzt da dazugekommen.
Sie hat ja noch eine weitere Besonderheit. Also nicht nur, was ihren Platz und ihre Architektur angeht, sondern du hast mir ja auch schon in der Vorbereitung erzählt, die archäologischen Überreste sind komplett mit Wasser unterspült.
So ist es. Die Archäologen, die in der Weststadt sind, das ist ja alles im trockenen Gebiet, aber da, wo wir sind, sind wir auch ein bisschen tiefer vom Bodenniveau aufgrund der Ausgrabung und das Kirchenareal ist eigentlich komplett von mehreren Frischwasserquellen von dem Karstgebirge unterspült. Das kann man sich so vorstellen, dass die Reste der Außenmauer, die sind auch nicht mehr gänzlich vorhanden. Das betrifft also die Nordmauer, Westmauer und Südmauer und im Osten gibt es noch die Apsis, die aber auch nur zur Hälfte da ist. Und diese Mauerreste, die sind also maximal 1,50 Meter hoch und sind Knöchel bis knietief unter Wasser.
Das finde ich sehr spannend, dass du dort vor Ort eigentlich Unterwasserkonservierung betreibst, was man sonst eher von Holzfunden oder wenn man an Küstengebieten arbeitet, kennt. Aber in der Steinrestaurierung ist Unterwasserkonservierung jetzt doch eher seltener, besonders wenn man eigentlich vorrangig in Wien und Wiener Umland arbeitet. Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen, du und dein Team?
Ja, das war tatsächlich Neuland für uns. Also Unterwasserkonservierung haben wir überhaupt keine Erfahrungswerte gehabt. Es war dann eigentlich so, dass durch unsere Tätigkeit in Ephesos ist das ÖRI an uns herangetreten mit der Frage, dass es eben auch die Grabung in Limmerer gibt und es gibt da eben Mauerreste, die aber einen akuten Bestandsverlust aufgrund verschiedener Schadensprozesse aufweisen und ob wir uns das nicht einmal anschauen können und ob wir eine Idee dazu hätten, wie man damit umgehen könnte. Und so sind wir 2023 das erste Mal hingefahren und haben wirklich mal nur eine Objektaufnahme gemacht. Woraus besteht diese Kirche? Was ist noch alles vorhanden? Welche Schadensbilder finden wir vor? Und dann sind wir mit einem Konzept aufgekommen, wie könnte man das dann erhalten? Zu den vorgefundenen Schadensbildern, dadurch, wie du es schon genannt hast, eine Besonderheit ist, dass alte Steine unter Wasser sind und dazu noch Frischwasserquellen, also im heißen Sommer in der Türkei, kann es ja doch schon bis zu 46 Grad haben. Und ein 13 Grad kalter Fluss ist natürlich dann ideal für eine Abkühlung. Und dort sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die auf den Steinen herumspazieren, Steine unter Wasser, weil das ja alles viel leichter ist, gerne bewegen und Staudämme damit bauen oder kleine Pools von bestimmten Steinen ins Wasser springen, weil es gibt am Anschluss zum Apsisbereich gibt es die tiefste Stelle, da kann man wirklich einen Köpfler reinmachen. Also da gibt es eine ganze Menge an Action und deswegen wird das mehr so als ein Badeparadies und Spielplatz betrachtet. Und was wir auch beobachtet haben, dass eben die Leute auf den Mauerkronen herumgehen, dadurch halt lose Steine abtreten oder Steine eben verschieben oder sie zerstören durch das Bewegen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Schäden und auch im Vergleich, also das Kirchenareal wurde um 2000 herum ausgegraben und wenn man das mit dem Zustand von 2023 und von dem Zustand, den wir dieses Jahr vorgefunden haben, vergleicht, ist der Bestandsverlust enorm. Innerhalb von 20 Jahren ist die Hälfte der Apsis weggebrochen und die Reste auch der Außenmauern sind nur mehr zu 2/3 erhalten.
Ich habe auch in deinem Tagebuch, was auch auf Instagram zu sehen ist, gesehen, dass ihr am ersten Tag gleich mal sehr viele Pflanzen entfernt habt. Das heißt, Pflanzenwachstum, Lösungsprozesse durch diese Unterwasserlagerung, das ist alles jetzt eher vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was die Nutzung durch die Besucherinnen und Touristinnen ausmacht an Schäden.
Ja, das kann man so sagen, weil normalerweise würden wir den Pflanzenwachstum als eine Hauptschadensursache bezeichnen, weil gerade dort auch die höheren Pflanzen mit den Wurzeln durch das bereits lose Mauerwerk wachsen und auch das ganze Mauerwerksgefüge schädigen durch den Wurzeldruck. Aber tatsächlich sind es eher dann die Besucherinnen, die das größere Schadenspotenzial darstellen. Es war so, dass wir 2023 einmal dieses Maßnahmenkonzept erstellt haben und letztes Jahr auch vor Ort waren, um eine Musterrestaurierung zu machen, weil, wie eingangs erwähnt, Unterwasserkonservierung ist jetzt nicht unser Spezialgebiet. Und wir haben in der Recherche uns auch über die Restaurierungen in Küstennähe informiert und besonders Italien hatte auch ganz nette Videos auf YouTube, wie sie versunkene Städte oder versunkene Mosaikbelege restaurieren und da haben wir uns ein paar Arbeitsschritte abgeschaut. Ich musste einfach nur lachen, weil wir reden ja immer wieder davon, dass Konservierung und Backen, dass das unzertrennbar ist und auch da haben sie einen Spritzsack, wie das die Konditoren verwenden, auch zum Einbringen des Mörtels unter Wasser verwendet. Das haben wir dann auch ausprobiert, das war sehr lustig. Aber eben, im letzten Jahr haben wir dann eine Musterachse gemacht, um zu schauen, wie reinigt man die Mauerreste, welchen Mörtel, welche Mörtelrezeptur bringen wir ein, wie schaut die Ausformung der Fugen aus, wie viel muss man neu aufmauern. Man musste die ersten Mauerwerkslagen abbauen, das muss aber dann auch dokumentiert natürlich erfolgen, weil den Stein, den du von der Mauer wegnimmst, soll ja am Ende an der gleichen Stelle auch wieder neu vermörtelt sein. Durch das Einbringen eines neuen Mörtels verändert sich aber natürlich ein wenig die Mauerkrone. Also das war ein sehr aufwendiger und sehr konzentrierter Arbeitsprozess. Und das haben wir im Apsisbereich ausprobiert. Und dieses Jahr, wie wir angekommen sind, haben wir zunächst einmal geschaut, wie schaut unser restaurierter Mauerzug aus? Funktionieren die Mörtel? Gibt es Flankenabrisse? Sind neu aufgebauerte Steine, sind die bereits wieder verloren gegangen oder wurden sie wieder runtergebrochen durch Besucherinnen? Aber das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Aber eben hatten das Problem des Pflanzenbewuchs. Also das gesamte Kirchenareal war voll mit Pflanzen. Da haben wir mal zunächst einen Tag gereinigt und da muss ich eigentlich noch immer sehr lachen, weil wir haben natürlich auch Hilfe bekommen von türkischen Mitarbeitern. Und die beiden haben halt gesagt, na, sie können jetzt nicht ins Wasser gehen, weil es ist vor 10 und das Wasser ist ja kalt, das hat ja 13 Grad. Und weil viele denken sich, auch 13 Grad, das ist ja viel zu kalt, um den ganzen Tag da drinnen zu stehen. Man gewöhnt sich aber sehr, sehr schnell daran und dann sind wir halt rein und haben die Pflanzen ausgerissen und dann haben die sich gedacht, na gut, wenn die zwei Mädels da reingehen, dann müssen wir wohl auch.
Wie hat eigentlich dein Arbeitsoutfit da ausgeschaut? Eine ganz praktische Frage, wenn man den ganzen Tag im Wasser steht, hattest du einen Neoprenanzug an, Gummistiefel, Fischerhose?
Ja, wir waren top gestylt. Wir haben oft, glaube ich, für ein Lachen gesorgt auf der Grabung, weil natürlich alle Archäologinnen ganz im klassischen Archäologen-Outfit unterwegs waren. Und wir haben da so etwas Zusammengebasteltes gehabt. Wir hatten eigentlich eine Kletterhose von einem ganz dünnen Stoff, der halt auch wieder leicht an der Luft trocknet. Langärmelige, weite T-Shirts, die halt eben auch luftdurchlässig sind, aber natürlich auch sonnenschützend. Einen Hut, der auch ins Wasser fallen kann. Und ich habe so Surferschuhe gehabt. Aber ja, das hat ganz gut funktioniert, aber es hat extrem lustig ausgeschaut.
Und die zweite Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Du hast vorher von Verfugung von Mauerwerk, Neuversetzen von Steinen gesprochen, wo ja Mörtel verwendet wird. Im Trockenen kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, wie das funktioniert, aber wie hat das unter Wasser funktioniert? Also wenn ich jetzt mir überlege, ich nehme einen Mörtel, sei es kaltgebunden, basierend auf natürlich hydraulischen Bindemitteln, aber wenn ich den unter Wasser halte, stelle ich mir nur vor, dass das wie eine trübe Suppe dann davon schwimmt. Also du hast vorher einen Spritzer erwähnt, konnte man das mit Spachteln auftragen? Habt ihr es eingespritzt? Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben letztes Jahr im Zuge unserer Musterachse ein bisschen diese Möglichkeiten ausgelotet, wie man dieses Problem angehen könnte. Und zunächst zu unseren verwendeten Mörteln. Also wir haben keine Materialien aus Österreich mitgenommen, sondern wir arbeiten immer oder versuchen immer mit regionalen Produkten zu arbeiten. In diesem Fall haben wir einen Mörtel aus natürlich hydraulischem Kalk und in Mischung mit Weißzement und regionalen Sanden. Das ist ein Kalksteinbruchsand. Also das habe ich gleich noch nicht gesagt. Das Mauerwerk vor Ort ist so ein Bruchsteinmauerwerk, vorwiegend aus dichtem Kalkstein. Und Versuch Nummer 1 war einfach, den Mörtel etwas fester anzumachen, also mehr erdfeucht. Das ging dann aber nicht so gut durch den Spritzsack. Dann haben wir ihn halt ein bisschen flüssiger gestaltet. Dann ist aber das Problem, wenn ein Fließgewässer ist, dann schwemmt es dir gleich den Mörtel weg und bleibt eigentlich relativ wenig in der Fuge drinnen. Wir haben auch nicht alle Fugen geschlossen unter Wasser, sondern eigentlich vor allem in diesem Grenzbereich, weil der Wasserspiegel doch steigt und sinkt. Also so zwei Fugen unter der Wassergrenze sollten geschlossen sein. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen eigentlich immer einen temporären Staudamm bauen, damit das Wasser möglichst stehend ist, weil dann haben wir eher Chancen, dass es drinnen bleibt. Dann hat sich herausgestellt, dass der Spritzsack doch eher ungünstig ist, weil man Mörteleigenschaften an den Spritzsack anpassen muss und so sollte es ja nicht sein. Also man kann es ganz einfach mit der Spachtel auftragen, aber man muss sehr ruhig und sehr gezielt arbeiten, darf auch nicht zu viel nacharbeiten, sondern du nimmst einfach mit der Spachtel den Mörtel und setzt den unter Wasser rein. und schaust einfach, dass du diese stehende Gewässer belässt. Und wir haben im Zuge dessen letztes Jahr auch einen Unterwasserklebeversuch gemacht. Also wir haben zwei Steine wirklich unter Wasser miteinander verklebt und haben auch einfach da wieder einen Mörtelbatzen auf den einen Stein gegeben, haben unter Wasser den anderen Stein draufgesetzt und haben ihn ein Jahr lang dort liegen gelassen und haben uns das dieses Jahr angeschaut. Also es war wirklich sehr, sehr hart geworden. Eben natürlich hydraulischer Kalk unter Wasser härtend. Also das hat funktioniert. Und das haben wir dieses Jahr auch mit den Säulenbasen gelöst, weil unser Problem war, die Besucherinnen bewegen halt das gesamte vorhandene Kircheninventar. Also Säulenbasen, Säulenschäfte, Kapitelle, Bodenplatten, also jegliche Steinfragmente, die in diesem Kirchenareal herumliegen, werden bewegt. Und somit wird halt die Lesbarkeit dieser Kirche sehr beeinträchtigt, weil die Mauerzüge gehen verloren. Mittendrin ist ein unsortierter Steinhaufen. So als Besucher weiß man gar nicht, was man da sieht. Und deswegen war das Ziel, dass wir die Säulenbasen, die wir zuordnen konnten im Zuge der Ausgrabungssituation, wieder an den Ort versetzen. Aber nur trocken dorthin versetzen ist auch ein bisschen sinnbefreit, weil halt dann die Basen unter Wasser wieder leicht bewegt werden können. Also es sind schon ziemliche Schwarten, also so der Durchmesser ist so 50 cm und die sind auch nochmal 30 cm hoch. Also die haben schon ordentlich an Gewicht, werden aber natürlich im Wasser dennoch leichter bewegt. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn das mit der Unterwasserverklebung so gut funktioniert, warum versetzen wir nicht die Basen in ein Mörtelbett? Weil das ist noch immer eine reversible Maßnahme, wenn man irgendwann sich dazu entscheidet, dass die Säulenbasen doch nicht dahin gehören oder man möchte sie in einem anderen Kontext präsentieren. Dass es jetzt nicht so ein starker Bestandseingriff ist, indem man es jetzt zum Beispiel vernadelt, haben wir gesagt, nein, wir versetzen sie in ein Bett. Und wir haben uns das alles ganz gut eingerichtet. Wir haben die Basen an ihren Platz einmal versetzt, haben uns eingerichtet, wo kommen die Zwickelsteine hin, in welchem Abstand müssen sie zueinander sein. Und dann ist aber genau das Problem aufgetreten, was du vorhin angesprochen hast. Wir haben unser Mörtelbett eingebracht, haben die Säulenbase draufgesetzt und dann war alles eine trübe Suppe natürlich. Dann haben wir aber anhand von Fugen und Werksteinkanten uns blind zurechtgefunden und haben dann einfach die Basen auf dieses Mörtelbett gesetzt, es eingerichtet, mit Zwickelsteinen unterkeilt und haben das mal über Nacht so stehen gelassen, haben auch hier einen Staudamm gebaut, dass das Fließgewässer nicht zu stark ist. Und am nächsten Tag war es tatsächlich schon sehr hart und dann haben wir nur die restlichen Fugen noch versäubert, da wo kein Fugenmörtel war oder wo er rausgewaschen war. Aber ja, das hat funktioniert, also können wir jetzt quasi sagen, wir sind Unterwasserrestauratoren.
Das hört sich so an, als hätte sich eure Mörtelrezeptur und die Einbringung des Mörtels bewährt, weil ihr habt ja heuer auch die Musterfläche evaluiert. Und musstet ihr irgendwie Maßnahmen noch leicht adaptieren oder habt ihr etwas nochmal Neues ausprobiert? Oder wie schaut es jetzt weiter aus? Welche Maßnahmen werden noch umgesetzt?
Unser Projekt in Limmerer zeigt ein ganz gutes Bild von dem Ablauf von einer Restaurierung, weil wir wirklich mit einer Objektaufnahme und diesem Maßnahmenkonzept begonnen haben. Dann hatten wir die Möglichkeit, diese Musterachse zu machen und diese dieses Jahr zu evaluieren. Prinzipiell waren wir eben super zufrieden mit unserem Mörtel und haben gesagt, ja, wir wollen es genauso weitermachen. Bitte, wir brauchen so und so viele Säcke vom NRL, so und so viele Säcke vom Weißzement und genau diesen Sand. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema von, man muss auch flexibel bleiben. Und es gab das NRL-Bindemittel nicht zu kaufen. Es gab nur noch einen Sack, den wir vom letzten Jahr noch hatten. Und dann haben sie gesagt, na, auch eine Stunde entfernt, wenn man fahrt, gibt es halt nur einen Injektionsmörtel für den Außenbereich auf NHL-Basis. Da muss man aber dazu sagen, dass diese Fertigmörtel oft eben noch Additive haben, die man nicht kennt. Also wir gehen davon aus, dass es einen acrylatischen Zusatz hatte, was in diesem Kontext natürlich problematisch sein kann. Weil mit dem Feuchteangebot sind Acrylate auch ein guter Nährboden für Mikrobiologie und wir haben dort ein Mikrobiologie-Problem. Und dann ist halt die Möglichkeit, okay, lässt man das weg und macht eine reine Zementfugen, das war für uns ein klares Nein. Das ist viel zu hart und die Fugen sollen weicher eingestellt sein als das umliegende Gestein. Das heißt, wir mussten eine neue Mischung herausfinden. Und es war aber alles in allem jetzt nicht optimal, aber es hat auch gut funktioniert. Wir haben einfach eine Mischung mit dem Fertigmörtel genommen. Wir haben halt herausgelesen, es sind einfach NHL-Sande und ein Acrylat unter 5% enthalten und haben das eben angepasst mit unserer vorherigen Mischung. Durch den Acrylatzusatz hat es den Mörtel eigentlich unter Wasser noch besser zusammengehalten. Also im letzten Jahr gab es viel mehr Mörtelverlust und gab es halt viel weniger Mörtel, der dann in der Fuge geblieben ist. Und durch aber dieses Additiv ist eigentlich mehr drinnen geblieben. Also wir haben auch dieses Jahr viel mehr unter Wasser gearbeitet und dafür war es dann wieder gut. Somit haben wir eigentlich unseren Mörtel adaptiert. Für unter Wasser hat das gut funktioniert. Ist aber natürlich nicht ideal, muss man aber auch dazu sagen, das sind halt einfach die regionalen Gegebenheiten, wo man flexibel sein muss und wenn, also man muss mit dem Material arbeiten, was vorhanden ist und sich darauf einstellen. Und zu den ausstehenden Arbeiten, wir haben jetzt eigentlich im Zuge dieser Kampagne alle Außenmauern jetzt gesichert und konserviert. Jetzt war aber noch die Anfrage, ob man vielleicht noch weiter schaut, ob man noch Steine zuordnen kann. Also wir haben immer versucht, im Abgleich mit den Ausgrabungsfotos von 2000 und von den Drohnenfotos, die in regelmäßigen Abständen gemacht werden, zu vergleichen, ob Steine, die abgetreten worden sind, ob wir die wiederfinden können, ob wir die wieder dazu mauern. Da ist jetzt noch die Frage, ob man da noch ein bisschen weitergeht und noch schaut, ob man noch mehr Steine zuordnen kann und in den bestehenden Mauerverband integriert.
Und weil wir ganz zu Beginn ja auch über die Hauptschadensursache Besucherinnen, Touristinnen gesprochen haben, wie siehst du das in Zukunft? Also man wird wahrscheinlich nicht einfach jetzt das ganze Areal einzäunen oder eine Mauer rundherum bauen und der lokalen Bevölkerung den Zugang zu ihrer Kulturstätte komplett verwehren, aber konntet ihr irgendwie wahrnehmen, dass es eine Sensibilisierung gab unter der lokalen Bevölkerung, seit ihr dort restauratorisch tätig seid? Wird die Kulturstätte jetzt anders wahrgenommen? Sind die Besucherinnen vorsichtiger?
Eine Sensibilisierung in dieser Form hat nicht stattgefunden. Die Situation war, dass wir letztes Jahr nach den Sommerferien dort tätig waren. Es wurde für uns ein temporärer Zaun errichtet, damit eben die Leute dann nicht auf den frisch gesicherten Mauerkronen herumspringen, weil die Mörtel brauchen ja doch noch eine gewisse Zeit, um ihre Endfestigkeit zu entwickeln. Und jegliche mechanische Belastung davor kann eben ja die ganze Arbeit zunichte machen. Und dann war der Gedanke, dass man diesen Zaun einfach noch stehen lässt, weil man wusste ja, es wird ja eine zweite Konservierungskampagne geben. Und dieses Jahr, als wir hingekommen sind, war aber der Zaun zerstört. Also die Besucherinnen haben den niedergedrückt und eine ganze Horde war halt drinnen im Areal und hat halt so wie immer dort gebadet. Und es gibt zwar schon eine gewisse Aufklärung unsererseits. Also wenn Leute fragen, was wir hier machen, erklären wir das natürlich, sofern das sprachlich möglich ist, weil wir sprechen kein Türkisch. Es gibt ein Schild, was darauf aufmerksam macht, dass gerade eben Restaurierungsarbeiten stattfinden und dass eben um Vorsicht geboten ist und dass derzeit der Zutritt zum Areal nicht möglich ist. Das ist halt schwierig, weil man das in dem Kontext betrachten muss, dass die lokale Bevölkerung dort einen anderen Zugang zu diesem kulturellen Erbe hat als jetzt wir zum Beispiel. Wir kommen aus der Restaurierung, aus der Archäologie, wir haben ein ganz anderes Interesse daran und wir haben auch einen ganz anderen Anspruch an den Umgang mit dem Kulturgut. Und die Bevölkerung dort, sie hat einen anderen Zugang. Bewahrung von kulturellem Erbe liegt vielleicht jetzt nicht in dem, okay, dass wir es uns anschauen, dass wir es hinter einem Zaun verstecken und wir schätzen, dass wir es haben, sondern für sie ist es okay, ich darf die Steine berühren, ich darf damit spielen, ich darf auf ihnen herumsteigen, weil das war schon immer so und so kennt man das und so möchte man das auch beibehalten. Insofern war jetzt für uns die Überlegung, weil wir auch im Zuge der Arbeiten, weil es war in den Sommerferien, mehrfach die Erfahrung gemacht haben, dass man mit Gehboten und Verboten nicht weit kommt. Jedes Mal, wenn wir in die Pause gegangen sind, sind Leute eingebrochen. Auch während der Arbeiten haben sie am Zaun gerüttelt und versucht, ihn niederzureißen und haben uns eher angeschrien, dass es halt nicht geht, dass wir hier sind und was das halt soll und dass wir halt weggehen sollen. Deswegen war die Überlegung, und ich glaube, nur so kann die Erhaltung in Zukunft funktionieren, nachhaltig, dass man einen Kompromiss findet. Wir haben versucht zu beobachten, was für sie besonders von Interesse dort ist, was sie dort brauchen. Und da haben sich zwei Dinge herauskristallisiert. Zum einen ist es der Badezugang, die Bademöglichkeit. Es gibt eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, beim Apsisbereich einen größeren Stein, von dem man ganz gut runterspringen kann in die tiefste Stelle. Das ist ein ganz wichtiger Zugang und auch die Möglichkeit anzustehen. Weil dort tummeln sich also bis zu 40, 50 Leute in diesem Kirchenareal und die stehen halt alle an, damit sie von diesem Stein runterspringen können. Also brauchen sie auch Raum dafür. Und sie sind zuvor immer auf den Mauerresten gestanden. Und daneben gibt es aber noch eine mit Kalksteinen bepflasterte Straße. Dort können sie sich aufhalten, ohne jetzt irgendwie großsubstanzgefährdend zu wirken. Und der zweite Punkt, der auch ganz zentral ist, viele möchten natürlich mit diesem Kirchenareal aus dem 6. Jahrhundert fotografiert werden. Sie möchten diese Ästhetik einfangen. Sie sehen es schon als etwas Besonderes und möchten auch ihr Bild dafür haben. Möglichst natürlich auch alleine, ohne andere Leute. Das heißt, die Überlegung war, dass man eine kleine Plattform errichtet, sodass man überhalb des Kirchenareals steht und herunterblicken kann mit Erklärungstafeln und mit einem Grundriss und mit weiterführenden Informationen und dass man aber von dort auch ein cooles Foto machen kann. Dass man versucht, diese Bedürfnisse abdecken zu können, zeitgleich aber das Kirchenareal vielleicht schon schützt mit einer Art Begrenzung. Vielleicht ist das dann auch nicht mehr so attraktiv, wenn es eben diese Alternativen gibt. Es gibt in Limmerer mit dem Österreichischen Archäologischen Institut eine Kooperation mit einem Institut für Architektur einer Universität in Istanbul und die machen immer eine Summer School und das sind eben Studenten eine Woche vor Ort und unter anderem versuchen sie dann Designs zu entwickeln für solche speziellen Problematiken und sie setzen sich derzeit auch damit auseinander, wie sowas aussehen kann, wie man eben eine attraktive Alternative dort bieten kann. Aber einfach einen Zaun hinstellen und glauben, dass das funktioniert, das spielt es dort nicht. Das sind zu viele Emotionen vorhanden und die Leute fühlen sich auch in ihrem Recht beraubt, dass man halt ihnen den Zugang zu ihrem Kulturgut verwehrt. Und das geht auch nicht und das ist auch nicht unser Recht und soll auch nicht der Anspruch sein. Ich finde, der Anspruch sollte darin liegen, dass man das Kulturgut bewahrt, weil sie haben in Wahrheit dann auf lange Sicht dann auch nichts davon, wenn einfach gar nichts mehr vorhanden ist, dann ist ja auch ihr Platz nicht mehr so, wie sie ihn eigentlich gerne hätten.
Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, weil wenn ich an archäologische Ausgrabungen denke, in Österreich oder anderswo, gibt es ja oft diese Gebote, Verbote. Also nicht auf die Mauerkronen treten, natürlich nicht die Steine bewegen, weil man dann die Lesbarkeit des Ortes oder die historischen Zeugnisse zunichte macht. Wenn anderweitig agiert wird, dann gibt es meistens einen Zaun, der aufgebaut wird oder es gibt die Security, die das Ganze überwacht. Also das wird ja bei vielen archäologischen Ausgrabungen ganz streng gehandhabt. Und dort aber, wie du mir das erklärt hast, ist einfach sind die Gegebenheiten halt komplett anders. Und man kann die lokale Bevölkerung nicht ausklammern und es ist ja auch nicht die ganze Zeit jemand vor Ort, der da aufpassen kann. Du hast ja auch von sehr vielen Emotionen und einer, unter Anführungszeichen, vielleicht auch erhöhten Gewaltbereitschaft, um Zugang zu dieser Stätte zu haben, gesprochen. Also bin ich da ganz bei dir, dass es sicher die nachhaltigste Art und Weise ist, diese Stätte in die Zukunft zu tragen, indem man auch eine gewisse Nutzung ermöglicht. Und wenn es halt ein Badehotspot ist, Ich finde das eine sehr logische Schlussfolgerung dann, dass man sagt auch, okay, dieses Baden muss auch in Zukunft möglich sein und die Leute werden auch in Zukunft draufsteigen, dort klettern. Was ich in dem Kontext nur spannend finde, du hast vorher auch von einer Art von mutwilligen Zerstörung gesprochen, also wenn es darum geht, Steine irgendwo zu verschieben, zu bewegen, teilweise wirklich Mauern zu zerstören, weil man es einfach kann. Das hat für mich dann nicht mehr so viel mit Nutzung zu tun. Denkst du, dass da auch irgendwie einen Weg gibt, dass man die Leute vielleicht davon abhält, das zu tun? Also Nutzung ja, betreten ja, sich aufhalten dort ja, aber jetzt wirklich Sachen umschmeißen, Basen woanders hintragen, Mauerblöcke irgendwo rausreißen. Siehst du da auch eine Lösung?
Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Also ehrlich gesagt sehe ich von unserer Seite aus nicht die Möglichkeit, dass wir eine Lösung schaffen können. Wir können nur eine Möglichkeit bieten, zu sagen, okay, es gibt den Anspruch für Touristen für die Akquirierung von Informationen zu dem Kulturgut. Es gibt die Möglichkeit, tolle Fotos zu machen. Es gibt die Möglichkeit für Leute, die ein Naherholungsgebiet haben möchten, zu baden. Aber das persönliche Verhalten, die Bereitschaft zu Vandalismus, das ist etwas, was immer gegeben ist, egal in welchem Kontext, in welchem Land man sich aufhält. Vandalismus ist leider ein Risiko und immer eine Komponente, die es mit zu bedenken gilt, aber die man nicht verhindern kann. Und ich persönlich denke, dass es halt auch eigentlich in der Erziehung schon anfängt. Also was ich halt auch beobachten konnte, ist, dass eben die Kinder auch eben Steine rausgenommen haben und auch hin und her geworfen haben, was halt auch einfach gefährlich ist für andere Mitmenschen, die dort baden. Und da wäre es natürlich an den Eltern zu sagen, hey, nimm jetzt nicht den Stein und schmeiß ihn halt da herum, was halt nicht gemacht wurde. Oder halt dann die Väter oft, die Burschen dazu animiert haben, kannst du auch den Stein heben und kannst du den rausnehmen. Also ja, sobald da keine Grenze und nicht das Bewusstsein gegeben ist, sehe ich da wenig Chancen. Und wir haben auch erlebt, dass durch das Abzäunen unseres Gebietes wurden halt andere Steine bewegt und gab es auch ein Kräftemessen unter den Jugendlichen, die sagen, okay, ich kann diesen Stein bewegen und ich baue jetzt hier einen Staudamm und dazu müsste man auch wahrscheinlich eine Alternative bieten. Aber ich glaube, es fängt einfach viel bei einem selber an, welche Haltung und welche Einstellung man zu diesen Sachen hat.
Ja, das hört sich nach einer größeren Herausforderung an, die speziell ihr, die ihr ja nur die letzten 2 Jahre für knapp 2 Wochen dort wart, nicht lösen könnt. Also da wird es wahrscheinlich auch in den türkischen Behörden oder der Bevölkerung vor Ort, da irgendwas zu ändern an der Mentalität und Einstellung.
Ja, ich glaube, so etwas ist auch etwas, was sich entwickeln muss, was man auch laufend beobachten muss. Ich glaube, da gibt es keine Lösung, die sofort greift. Das ist auch etwas, was eben ständig evaluiert werden muss und im Zuge natürlich eines Pflege- und Wartungskonzepts für die ganze Site. Also ich denke, da müssen mehrere Komponenten mitspielen, dass das alles wirklich nachhaltig gepflegt, gewartet, evaluiert und auf die speziellen Bedürfnisse eben auch angepasst wird. Aber es ist halt jetzt nur eine Momentaufnahme und ich blicke doch positiv in die Zukunft. Da wird sich schon eine Lösung finden und wenn nicht, dann ja, glaube ich, ist es auch nicht an uns, dass wir dann den Anspruch haben, das zu verhindern. Wir können nicht alles retten. Aber ich finde, prinzipiell ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade mit dem, unter Anführungszeichen, Massentourismus, weil nach Limmerer fahren ja doch sehr, sehr viele Touristen auch von Istanbul, weil sie das durch die sozialen Medien gesehen haben und sich gedacht haben, ah cool, ich will da auch hin. Also das ist ganz, ganz spannend und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf unsere nächste Folge.
Wir kehren nämlich für die nächste Folge zurück nach Österreich, in die Hauptstadt, nach Wien, und zwar nach Schloss Schönbrunn, was ja auch mit sehr, sehr vielen Touristen und Besucherinnen tagtäglich zu kämpfen hat. Und wir sprechen dort mit einer Kollegin, einer Restauratorin, die sich in ihrer Dissertation eben auch mit der Frage des Umgangs, Massentourismus und Kulturgut, Nutzung, Bewahrung, Sensibilisierung auseinandersetzt. Und ich bin schon sehr gespannt. Ist natürlich ein komplett anderer Kontext als Limmerer. Limmerer würde ich jetzt so auf der einen Extreme sehen, Schönbrunn auf der anderen, aber es sind zwei Arbeitsstätten, wo es Restauratorinnen durchaus weltweit hin verschlagen kann. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Das hast du gut gesagt mit den zwei Extremen. Es sind halt ganz andere Herausforderungen und ganz andere Schadensprozesse und Schadensbilder, die dadurch entstehen. Danke, Martina, für unser Gespräch heute. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, auf Instagram könnt ihr im Ordner Highlights Limmerer nochmal die ganzen Arbeitstage, die wir dort verbracht haben, verfolgen und die Arbeitsschritte und wie das jetzt genauso funktioniert mit dem Unterwassermörtel. Da haben wir viele Videos dazu und weiterführende Informationen findet ihr auch dort. Ja, ansonsten verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns.